heute Morgen schon gefragt, ja, wie kommt es denn überhaupt, dass du hier bist? Und da sagte ich, ja, weil Ewald mich eingeladen hat. Könnte die nächste Frage kommen, ja, wie kommt es denn, dass Ewald dich einlädt, hier hinzukommen? Ja, das hat er selber auch schon gesagt. Wir kennen uns gut. Wir sind auch mittlerweile gut befreundet, auch gerade durch die Arbeit in der Evangelischen Allianz. Und als solche sind wir auch als Gemeinden miteinander verbunden. Ich komme aus der Evangelischen Freikirche Bielefeld-Sieka. Okay. Die Erfahrung habe ich schon mal gemacht, bei anderen Zusammenkünften. Und dann habe ich gesagt, aus dem Casino. Ah! Ja, das ist bekannter anscheinend schon, eben als unser ganz offizieller Name. Und ein ehemaliges Offizierscasino an der Auslingstraße ist ja unsere Heimat, unser Gemeindehaus. Und da bin ich eben schon lange, lange Zeit, bin auch dort auch lange in der Ältestenschaft gewesen und Gemeindeleiter. Jetzt seit einiger Zeit nicht mehr und ich darf dann übergemeindlich tätig sein. Zunächst aber ganz liebe Grüße von meiner Gemeinde an euch, weil wir sind Geschwister im Miteinander. Ja, wir dürfen miteinander Gott loben, wir dürfen miteinander an den Tisch des Herrn treten und gemeinsam hier mal Abendmahl feiern und können auch miteinander auf den Kesselbrink gehen. Ja, und ich hoffe, dass auch aus meiner Gemeinde dann welche dabei sein werden und wir dann auch dort miteinander evangelisieren können, von Jesus weitersagen können. Also ganz liebe Grüße dabei. Und wir sind eben auch unterwegs eben im Rahmen der Evangelischen Allianz, auch gerade mit den Bielefeld-Betet-Abenden, wo ja jetzt eben in den nächsten paar Tagen einer ansteht. Und wir sind dort im Leitungsteam miteinander unterwegs. Das ist eine absolut spannende Geschichte. 7 Leute aus 6 verschiedenen Gemeinden oder Werken. Ja? Und das ist Allianz. Das ist Evangelische Allianz hier in Bielefeld, hier vor Ort. Annemarie und Ewald sind mit dabei und einige andere auch noch aus den anderen Gemeinden, wie gesagt. Und wir haben uns sehr schätzen gelernt, haben uns sehr lieben gelernt, sind Freunde geworden miteinander und haben eben dieses Anliegen, dass wir wirklich das Gebet in unserer Stadt groß machen wollen und auch die Gemeinden zusammenbringen wollen, dort miteinander unterwegs. Den Open-Air-Gottesdienst im Ravensberger Park, den darf ich auch moderieren. Vielleicht hat man mich da auch schon mal gesehen, aber dann wahrscheinlich so aus 100 Meter Entfernung, wenn ihr dann in der letzten Reihe gesessen habt. Ja, das bin ich und die Stimme kommt euch vielleicht bekannt vor. Und wir haben ja schon mehrere Bielefeld-Betet-Abende gemacht und der vergangene, der mittlerweile auch schon 5 Monate her ist, der stand unter dem Thema Freiheit. Und dieses Thema hatte ich eingebracht, weil mir das selber so wichtig geworden ist. Und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, warum mir das so wichtig geworden ist und auch, was das dann auch für uns heute noch bedeutet. Und das ging eigentlich so los, dass ich jeden Morgen in meiner Bibel lese. Und nehme mir da jeden Morgen eine Viertelstunde Zeit dafür und fange vorne an und lese dann jeden Tag etwas weiter, so lange wie es dauert, bis ich dann komplett durch bin. Und dann fange ich wieder von vorne an. Und ich bin dann vor einigen Jahren auf den im Neuen Testament auf den Galaterbrief gestoßen. Ein Brief, der hat 6 Kapitel, also eigentlich relativ übersichtlich, also in 2, 3, 4 Tagen hat man den dann also durchgelesen. Und da hat Jesus mir etwas klar gemacht. Und zwar nehme ich das Thema der Freiheit. Und gleich in Kapitel 5, in Galaterbrief Kapitel 5, da steht dann im Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das hört sich ja fast so doppelt gemoppelt an. Ja, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und ein paar Verse später, in Vers 13, heißt es dann, wir seid zur Freiheit berufen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Und so habe ich auch die Predigt heute genannt, zur Freiheit berufen. Und wenn da so ein paar Pünktchen dahinter sind, dann kommt da am Ende noch mehr. Aber soweit erstmal zur Freiheit berufen. Und wenn wir in den Galaterbrief hineinsteigen, dann ist es so, dass man so in den ersten 4 Kapiteln eigentlich gar nicht viel von Freiheit die Rede ist. Sondern es war ein ganz anderer Anlass, den Paulus dort gehabt hat, um diesen Brief zu schreiben. Denn es sind Irrlehrer in die Gemeinden von Galatien gekommen. Galatien ist jetzt nicht nur ein Ort, sondern eine ganze Landschaft gewesen. Und dort hat es dann mehrere Gemeinden gegeben, die auch von Paulus gegründet worden waren. Und dort sind dann Leute hingekommen, wahrscheinlich so aus dem jüdischen Milieu, aus dem jüdischen Hintergrund, und die dann sagten, ja, alles wunderbar, dass ihr an Jesus glaubt, aber wenn ihr richtig gläubig sein wollt, dann müsst ihr auch das jüdische Gesetz einhalten. Zunächst einmal muss Paulus so ein bisschen belegen, dass er sehr wohl berechtigt war, das Evangelium von Christus weiterzusagen. Denn es gab Leute, die seine apostolische Autorität anzweifelten. Aber er gehörte ja auch zu denjenigen, denen Jesus direkt selber erschienen war und die er in seinen Dienst genommen hat. Deswegen konnte er das so wohl machen. Und dann zeigt er den Galatern anhand eines Vergleiches von Abraham und Mose. So, ich habe drauf gedrückt, ich hoffe, es kommt jetzt gleich. Jawohl. Von Abraham und Mose auch den Unterschied, wie Glaube und das jüdische Gesetz sich zueinander verhalten. Und er verwendete bei Abraham dann solche Begriffe wie Glaube, Verheißung, Sohn und Erbe. Und bei Mose, der ja erst 500 Jahre später eigentlich aufkam, da zeigt er dann, da ist dann mehr die Rede von Gesetz, von Knechtschaft und Verpflichtung. Und Paulus zeigt auf, dass die ursprüngliche Verheißung, die an Abraham gegeben war, obwohl viele Jahre vorher durch das jüdische Gesetz nicht aufgehoben wurde. Es hat bei Abraham schon eine Verheißung gegeben, eine Vorhersage gegeben, dass der Retter Jesus Christus, der Sohn Gottes, selber einmal kommen wird, um die Menschen frei zu machen. Und es war der Glaube, der persönliche Glaube von Abraham, der von diesem Gesetz noch überhaupt nichts wusste, der ihn gerecht gemacht hat. Das Gesetz war nur zeitlich begrenzt, nämlich so lange, bis Jesus seinen Auftrag, seine Aufgabe, seine Mission erfüllt hatte. Und das versucht Paulus eben seinen Lesern klarzumachen. Und in Kapitel 4, also wir gehen so langsam vorwärts im Galaterbrief, da macht er sogar anhand der Nachkommen von Abraham diesen Unterschied wieder deutlich. Ihr kennt die Geschichte sicherlich auch ganz gut, wo Abraham immer älter wird und seine Frau leider auch. Bleibt er auch bei den Frauen ja nicht verschont. Und sie sagen, wie soll das gehen? Das funktioniert doch alles biologisch gar nicht mehr. Wie sollen wir denn noch Nachkommen bekommen? Und dann schickt seine Frau Sarah ihn zu ihrer Magd. Und Abraham bekommt mit ihr dann tatsächlich ein Kind, einen Sohn. Das ist der Ismael. Der wird auch schon groß, wird ein Teenager, bevor dann Sarah tatsächlich nochmal schwanger wird und selber einen Sohn gebiert. Und das ist Isaak. Und anhand dieser beiden Söhne, da zeigt Paulus jetzt auch nochmal auf, dass es eben dieser Unterschied zwischen Glaube und Gesetz gibt, zwischen Sklave und Freier. Und am letzten Vers von Kapitel 4, da sagt er dann, dass wir nicht Kinder der Sklavin sind, sondern wir sind Kinder der Freien. Und an dieser Freiheit, da sollen die Galater festhalten und sich nicht durcheinander bringen lassen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Und Paulus hat sich bewusst ganz viel Zeit genommen, um das Thema wirklich ausführlich zu betrachten und gräbt ein ganz tiefes Fundament und will dann jetzt ein umso fester stehendes Haus darauf aufbauen, damit sich die Gläubigen nicht sofort wieder da in Verwirrung bringen lassen oder in eine andere Richtung ziehen lassen. Und jetzt kommen wir mit dem Kapitel 5. zum Höhepunkt dieses Briefes. So habe ich es jedenfalls empfunden. Wir steigen auf den Gipfel, den Paulus erreichen will, der ja auch das Ziel jeder Bergwanderung ist. Ja, man will oben ankommen beim Gipfelkreuz. Ja, ist schon cool, dass da oben immer ein Kreuz steht. Ne? Ja. Also wir wollen da oben hin. Die Galater wurden durcheinander gebracht, als man ihnen dieses genau sagte. Ja toll, dass ihr an Jesus glaubt, toll, dass Paulus euch das gesagt hat. Aber er hat euch nur die halbe Wahrheit gesagt. Ihr müsst auch noch das Gesetz einhalten. Und so richtig würden sie erst dann gläubig werden. Und genau dem entgegen spricht Paulus jetzt von Freiheit. Und Gesetz und Freiheit, das verträgt sich nicht miteinander. Und er redet zu ihnen auch nicht von irgendeiner Freiheit, sondern von der Freiheit, zu der Jesus Christus uns befreit hat. Ja, nichts weniger als das. Und auch wenn wir jetzt nicht mehr so wahrscheinlich über das jüdische Gesetz viel nachdenken und was dürfen wir tun, was dürfen wir nicht tun, gut, dass der Schabbat schon gestern war und wir heute wieder ein bisschen mehr Schritte machen dürfen oder andere Sachen, die uns dann da vielleicht einfallen in diesem Zusammenhang. Aber wir nehmen uns vielleicht auch immer wieder mal von bestimmten Dingen gefangen und versuchen durch das Einhalten bestimmter Regeln ein besserer Christ zu sein. Und da sagt Paulus, das stimmt nicht. Wenn du versuchst, genau so eben nach dem Gesetz zu leben, dann wirst du getrennt von Jesus. Dann fällst du raus aus der Gnade. Dann zählt das nicht mehr für dich. Du kannst es nicht. Niemand kann es schaffen, durch das Einhalten von Regeln und Gesetzen gerecht zu werden. Und doch stehen wir immer wieder in der Gefahr dabei. Ich bin auch in einer Gemeinde groß geworden, auch in einer freikirchlichen Gemeinde groß geworden, aber hatte auch so das Gefühl, dass man da so bestimmte Dinge einhalten sollte. Wäre früher ja undenkbar gewesen, in einer Jeans zur Kirche zu kommen, in den Gottesdienst. Du musst dich so und so verhalten. Du musst dann jeden Tag auch deine Bibellese machen, deine stille Zeit einhalten. Du darfst nicht Alkohol trinken, du darfst nicht rauchen, du darfst nicht tanzen, du darfst dieses nicht, du darfst das nicht, du musst jenes tun und du musst auch noch das tun. Und all das sollte helfen, besser als Christ zu leben. Ich hatte das Empfinden, da werden so Leitplanken links und rechts aufgebaut. Und wenn du dich dazwischen bewegst, dann kann dir nichts passieren. Ja? Kennt ihr das Bild, was früher in vielen Wohnzimmern christlicher Leute hing? Der breite und der schmale Weg. Du musst dann auf dem schmalen Weg dich dann entlang quälen. Möchte Jesus, dass wir uns quälen? Tut es das wirklich? Werden wir bessere Christen, wenn wir bestimmte Dinge einhalten? Ihr seid zur Freiheit befreit und berufen. Wir sind zur Freiheit berufen. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, das sagt Jesus selber in Johannes Kapitel 8, Vers 36, dann seid ihr wirklich frei. Von Anfang an war Freiheit auch für Jesus schon ein ganz großes Thema für ihn. Zu dieser Freiheit durch Jesus Christus, da sind wir jetzt befreit, sind wir auch berufen. Aber Freiheit, was bedeutet das denn eigentlich, Freiheit? Wenn ihr an Freiheit denkt, wie würdet ihr das definieren? Wie würde eine Definition von Freiheit aussehen? Ist das nicht so, dass wir sagen würden, ich kann tun und lassen, was ich will? Ist das Freiheit? Das ist Freiheit, oder? Ja, ich kann bestimmen, welches Geschlecht ich habe mittlerweile. Ja, ich kann bestimmen, mit wem ich zusammenlebe, mit wem ich dies tue, mit wem ich das tue. Und so, wie mir dann eben danach zumute ist. Und dann könnten wir dann ja auch sagen, ja, wenn ich tun und lassen kann, was ich will, und ich bin ja jetzt frei, ein freier Mensch, ein freier Christ, auch in meinem Glauben, dann könnte sich das auch so äußern, ja, ich muss ja nicht zum Gottesdienst gehen. Ich muss ja nicht jeden Tag in der Bibel lesen. Ich muss ja nicht jemandem anderen Rechenschaft geben für das, was ich tue oder wie ich mich verhalte. Und wenn ich mich mal mit Kumpels treffe, die ich von der Arbeit, von der Schule, von wo auch immer her kenne und mal ordentlich einen drauf mache, was ist denn dann schon dabei? Ich muss doch nicht. Ich darf doch alles. Vielleicht auch sogar eine Beziehung zu einem ungläubigen Menschen treffen, führen dann auch dabei. Und was sagt Paulus? Paulus sagt, ja, ihr seid zur Freiheit berufen. Aber jetzt gebraucht eure Freiheit, in Vers 13, nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Ja? Und wenn wir daran denken, jetzt, wir müssten christliche Freiheit definieren, dann heißt das, dient einander in Liebe. Das ist christliche Freiheit. Und da unterscheidet sich das auch ganz stark. Ich muss nicht ständig darauf gucken, dass das größte Stück vom Kuchen auf meinem Teller landet, sondern bei dem anderen. Ich muss nicht immer auf meinen eigenen Vorteil schauen, sondern darf das für den anderen tun. Und das wirft Fragen auf bei unseren Leuten, die wir in der Nachbarschaft, bei der Arbeit, in der Uni, in der Schule oder wo auch immer kennen. Ja? Wo doch jeder selber zusieht, dass er da selbst gut leben kann. Aber die Definition von christlicher Freiheit ist, dient einander in Liebe. Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und darin, gerade in diesem Liebesgebot, ist das ganze Gesetz zusammengefasst. Alles das, was vorher so von Gesetze auch die Rede war, das erfüllt sich alles in diesen Worten. Dient einander in Liebe. Und selbst wenn theologische Diskussionen ja mal aufkommen, und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die irgendwelche Gemeindeversammlungen gehabt haben, damals in Galatien, die einen sagten dann, ja, Paulus hat uns gesagt, hier und so, und wir sind jetzt frei. Und die anderen sagen dann, ja, aber da sind hier ein paar andere gekommen, die sagen, wir müssen auch noch das Gesetz einhalten. Und da wird es heiß hergegangen sein. Aber auch da soll man aufpassen, dass man einer den anderen nicht auffrisst. Ja, so deutlich macht er das hier in Vers 15, der Paulus. Freiheit kommt nur 4-mal vor im Galaterbrief, aber es ist trotzdem das große Stichwort und das große Thema, zu dem Paulus dann hinführen will. Und zu dieser Freiheit, da hat uns Jesus Christus selbst befreit und berufen. Und von selbst auferlegten Regeln, die wir uns selber gemacht haben, da sollen wir uns nicht gefangen nehmen lassen, sondern davon sollen wir uns lösen, denn sie engen uns nur ein. Gesetz und Jesus Christus, das passt nicht zusammen. Das hat überhaupt keine Schnittmenge, das kommt nicht zusammen. Und das versucht Paulus eben den Galatern deutlich zu machen. Und er hat nun wirklich bei seiner Argumentation viel Zeit darauf verwendet, an genau diesem Punkt zu kommen. Und jetzt, wo er ihn erreicht hat, glaube ich, dass es ihm wirklich gut gelungen ist, seine Leser, die Adressaten seines Briefes, genau dort abzuholen, wo sie stehen, um ihnen aufzuzeigen, wie unsinnig das eigentlich ist, was sie gerade machen. Ja, das widerspricht sich eigentlich mit all dem anderen, was sie so vorher gemacht haben. Es ist unsinnig zu denken, durch bestimmte Regeln und Gesetze werde ich Gott besser gefallen. Das Einzige, was wir müssen, ist Jesus unser Herz öffnen und ihn in unser Leben hineinlassen. Das ist das Einzige, was wir tun müssen. Und da verspüren wir auch schon etwas von der Freiheit, zu der er uns befreit und berufen hat. Und dann definieren wir auch Freiheit in seinem Sinne, dient einander in Liebe. Wir wollen sie nicht egoistisch missbrauchen, sondern dem anderen Gutes tun. Und wir müssen es auch, glaube ich, auch tatsächlich lernen, in Freiheit oder mit Freiheit zu leben, ohne sie zu missbrauchen. Und dann habe ich gerade, was ich vorhin eben sagte, wo ich den Galaterbrief gelesen habe, dann eine Erkenntnis von Jesus bekommen, die ich vorher so nicht gesehen hatte. In den meisten Bibelübersetzungen steht in Vers 16, wandelt im Geist. Nur 3 Worte, wandelt im Geist. So steht es auch in der griechischen Urtext. Da hatte ich auch nochmal nachgeschaut und ich habe mich immer gefragt, was bedeutet das? Wie sieht das in meinem praktischen Alltagsleben aus? Ich lese jeden Morgen in der Bibel, von vorne bis hinten durch. Und wenn ich einmal durch bin, dann nehme ich eine andere Übersetzung. Wir haben in Deutschland ja echt viele. Ja, da kannst du ja wirklich ganze Bücherregale bald mit füllen. Manchmal frage ich mich, ist das ein Fluch oder ist das ein Segen? Es kann sowohl so als auch so sein. Und dann nehme ich aber jedes Mal eine andere, um nicht an solchen Stellen hängen zu bleiben. Kennst du schon, da liest du gar nicht mehr so richtig. Sondern, oh, das habe ich ja noch nie gelesen. Guckst in deiner anderen Bibel. Ach, das ist das. Da kommt dir das doch bekannt vor. Ja? Und so habe ich dann diesen Vers gelesen in der neuen Genfer Übersetzung. Und jeder etwas modernere Übersetzung, oder das muss man ja schon so ein bisschen einschränken, ist eigentlich mehr so eine Übertragung oder vielleicht auch so eine gar eine Interpretation, aber wie die das dann übertragen haben, das hat mir die Augen geöffnet. Und dort steht nämlich nicht wandelt im Geist, sondern lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer Natur nachgeben. Wir sind in der zweiten Hälfte des Galaterbriefes und ich möchte jetzt auch einmal diese Verse noch vorlesen und euch da einfach nochmal mit hineinnehmen. Also Vers 16, nach den ganzen Ausführungen, die Paulus gemacht hat. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur, sie richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Paulus gibt uns hier das Werkzeug schlechthin, mit dem wir die christliche Freiheit in unserem Leben umsetzen können. Der Schlüssel, um ein Leben in christlicher Freiheit zu leben, um so zu leben, wie Christus es sich für uns vorgestellt hat, ist der Heilige Geist. Und ihr kennt ihn. Ja, ihr seid unterwegs mit ihm. Und Paulus sagt es an anderer Stelle, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wo ist der Geist des Herrn? In mir. Genau. In mir, in dir. Und das ist so ähnlich wie ein Motor in einem Auto. Der wurde in uns eingebaut. Er wurde auch schon gestartet. Der Schlüssel ist schon umgedreht. Und er möchte jetzt einfach aufheulen und nicht nur aufheulen, sondern seine Kraft ausleben, ausprobieren und uns voranbringen. Und was machen wir oftmals? Wir stehen auf der Bremse. Und hemmen das Ganze so ein wenig. Wir erleben eigentlich genau das, was Paulus in Vers 17 auch beschreibt. Da sind zwei Kräfte, die in uns am Kämpfen sind. Und die ziehen uns nach links, nach rechts und wir kommen da nicht so richtig vorwärts. Man würde ja gerne, aber wir merken wirklich, dass wir nicht das tun, was wir tatsächlich wollen. Wir müssen den Fuß von der Bremse nehmen, damit der Motor seine Kraft entfalten kann, damit es vorwärts gehen kann und zwar in die richtige Richtung und dann werden wir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes sein. Dann werden wir nicht mehr tun, was eben wir uns selber vielleicht fordern oder verlangen oder andere von uns fordern. Lebt im Geist. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Denn wenn wir das nicht machen, dann wird ganz schnell ersichtlich, dann in unserem Leben durch unser Tun auch, was dann da nicht passen kann. Und Paulus nennt hier in mehreren Kategorien verschiedene Sünden, die ich dann so auch ein wenig aufgeteilt habe. Da geht es um sexuelle Sünden mit dieser Unmoral, mit dieser Schamlosigkeit, Ausschweifung, alles an Unzucht, an Pornografie, an Ehebruch, an Unreinheit im Denken, im Reden, im Handeln. Gehört alles so in diesen Bereich hinein. Und das ist dann das, wenn wir unserer eigenen Natur nachgeben und das dann zum Ausdruck kommt. Es geht um religiöse Sünden, ja, Götzendienst und auch okkulte Praktiken. Götzendienst machen wir überall da, wo wir Sachen wichtiger nehmen als Gott. Okkulte Praktiken, das fängt schon selbst mit harmlosen Horoskopen und andere Dinge ein, wo man sich vielleicht besprechen lässt und andere Dinge mehr und man sich dort tatsächlich gefangen nimmt, weil man, oder ich kann mich daran erinnern, in meiner Schulklasse, also vor langer, langer Zeit noch, dass sich die Mädchen dann, da hatte eins Geburtstag gehabt und dann hatte sie die allen anderen eingeladen und die hatten dann da wohl quasi sich zusammengesetzt und hatten dann sich an Gläserrücken probiert. Also auch solche Dinge, das okkulte, böse Geister, die dann dort auch schon rauskommen und dort am Wirken sind. Wie gehen wir miteinander um? Mit dem Nächsten? Sind wir im Streit mit dem? Sind wir eifersüchtig auf anderen? Müssen unsere Kinder, unsere Familie, unsere Frauen, unsere Ehepartner unter unseren Wutausbrüchen leiden? Rechthaberei? Ja, das ist so mein Ding. Ich will immer Recht haben. Fragt mal meine Frau. Ja, gut, dass sie nicht da ist heute. Ja, also auch da muss ich dann immer noch wieder lernen, dass, oder sind wir neidisch auf andere, also wie sind unsere Beziehungen zueinander dann auch? Und auch solche Genusssünden, ja, Genuss sofort, wird uns in der Werbung gesagt. Ja, warum immer noch warten, nicht immer nach hinten drängen, zack, jetzt und gleich, aber na, übermäßigen Alkoholkonsum oder auch dort noch essen, obwohl ich schon satt bin, das ist dann tatsächlich auch schon etwas, wo man dann sich versündigen kann. Und Freiheit bedeutet dann auch genau, etwas zu lassen, ja, und dem nicht nachzugeben, sondern bewusst darauf verzichten. Und wer so lebt, sagt Paulus dann in Vers 21, und wer so handelt, der wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, an dem Erbe, das Gott für uns bereithält. So wollen wir nicht, so sollen wir nicht leben, sondern wir wollen im Geist leben. Lasst dem Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Und diese Auflistung, das sind alles Taten, das sind Handlungen, das sind Werke, die wir tun, die wir von uns herausholen. Und jetzt, wo Paulus den Heiligen Geist nennt, dann spricht er auf einmal von der Frucht des Geistes. Vorher, wo wir etwas tun, etwas handeln, ist jetzt von Frucht die Rede. Und was ist Frucht? Frucht ist etwas, was eingepflanzt werden muss, was gesät werden muss, was aber auch betreut werden muss, was gepflegt werden muss, damit es wachsen kann, damit es groß werden kann, damit es dann eben auch wirklich zur Entfaltung kommt. Und was wir dann eben auch haben, in Vers 22, da ist es dann auch, dass dort gesagt wird, das ist die Frucht des Geistes. Darauf musste mich jemand mal aufmerksam machen, weil ich das wahrscheinlich in einer Predigt anders interpretiert habe. Es sind nicht die Früchte des Geistes. Einzahl und Mehrzahl. Warum ist das so wichtig? Ich bin manchmal, ne, ich will ja immer Recht haben. Manchmal bin ich auch so ein bisschen kleinlich. Und dann macht schon ein Unterschied zwischen Singular und Plural, Einzahl und Mehrzahl. Wenn wir sagen, das sind die Früchte des Geistes, dann könnte jetzt jemand dahin kommen und ja, ich habe die Frucht der Freude und ich bin immer gut gelaunt. Der andere ist ein Mensch, der die ganze Welt umarmen kann, der hat die Liebe. Der Nächste tut den anderen immer am liebsten Gutes und der Nächste, der ist so treu, der bleibt immer dabei und der hält immer die Stange oder sowas. Ja. Und dann sind einige treue Leute dabei, da sind einige liebe Leute dabei, da sind einige friedliche Leute dabei und so weiter. Nein, das alles gehört zusammen. Das ist eine Frucht. Ja. Wenn der Heilige Geist in dir wirkt, dann will er in dir Liebe wirken. Dann will er in dir Freude wirken. Und zwar Liebe, die sich aufopfert, die selbstlos ist. Freude, die darin begründet ist, dass Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Und selbst alles, was uns so schwer, das Leben so schwer macht und von vielen Sorgen, von denen wir geplagt sind, wir dürfen uns immer freuen, weil Jesus uns lieb hat und weil er uns frei gemacht hat. Wir haben einen inneren Frieden auch aus dem gleichen Grund, weil wir uns in Jesus Christus aufgehoben und geborgen wissen dürfen. Und bei aller Unruhe der Welt ist er da und er gibt uns diesen Frieden. Ja. Bin normal berufstätig in einem mittelständischen Großhandelsunternehmen und bin dort in der Personalabteilung tätig. Und dann gibt es schon immer auch mal wieder so Zeiten, und im Moment erleben wir das auch schon, ja, eigentlich schon fast als Dauerzustand, dass wir eigentlich zu viel zu tun haben. Und dann kommt immer noch mal wieder was und dann kommt noch mal was. Und wie kann man denn damit umgehen? Und dann meinte ein Kollege, dann nehme ich mir immer ein Beispiel an Heinz, der bleibt ruhig. Und dann geht es erstmal weiter. Und dann sagt eine Kollegin ergänzend dazu, ja, Heinz, der hat auch einen Anker. Und dann dachte ich, wow. Ja. Ich möchte keinen Hehl daraus machen, dass ich Jesus nachfolge und mit ihm unterwegs bin. Und meine Kollegen erkennen, dass ich einen Anker habe, der mir Halt gibt und der mir diesen inneren Frieden gibt, der höher ist als alles, was uns in der Welt begegnen kann. Wie verhalten wir uns zu dem Nächsten? Können wir geduldig mit ihm umgehen? Mit unseren Kindern? Mit den Geschwistern in der Gemeinde? Sind wir freundlich den anderen gegenüber? Wollen wir ihnen Gutes tun? Gerade auch dann, wenn sie es eigentlich gar nicht verdient haben? Freundlichkeit und Güte. Sind wir treu in dem, was wir tun? Treu in unserem Dienst für Jesus in der Gemeinde? Sind wir sanftmütig? Nehmen wir Rücksicht auf andere? Oder preschen wir da nur so durch? Und können wir uns selbst beherrschen? Dort, wo auch Versuchungen lauern, auch gerade in dem sexuellen Bereich, können wir unsere eigene Natur, unsere Wünsche von innen, können wir gut damit umgehen? Das geht nur mit dem Heiligen Geist. Das geht nur, wenn wir ihn in uns wirken lassen. Aber wenn ihr euch so verhaltet, dann kann euch kein Gesetz verurteilen. Deshalb bringt gute Frucht. Bringt gute Frucht. Wer den Heiligen Geist in sich hat, der trägt auf jeden Fall Frucht. Wie sieht deine Frucht aus? Ist sie noch klein, unscheinbar, grün, unreif oder ist da schon was herangewachsen im Laufe der Zeit? Manchmal geht das ja ganz schnell, manchmal dauert das vielleicht auch ein bisschen länger, aber ist das zu sehen? Und ich habe dann schon vorhin hingewiesen darauf, dass ich dann das noch einmal ergänzen wollte. Wir sind zur Freiheit berufen, um gute Frucht zu bringen. Um gute Frucht zu bringen. All das andere, die Werke des Fleisches, das, was von der eigenen Natur bei uns herauskommt, das zählt alles gar nicht mehr. Wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir das alles ans Kreuz gebracht und dort abgelegt. Und dort ist das bereinigt worden und hat Jesus uns davon freigemacht worden. Und ganz zum Schluss, in den letzten beiden Versen, da ermutigt Paulus noch einmal, und ich glaube, ich springe da noch mal gerade zurück, damit wir den Text dann auch noch einmal sehen, die Verse 25 und 26. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns auch jetzt auf Schritt und Tritt, also immer, uns von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, wir wollen einander nicht provozieren und wir wollen nicht neidisch auf uns sein. Ein neues Leben, das Jesus in uns begonnen hat. Ein Leben, zu dem er uns berufen hat, zu dem er uns frei gemacht hat, besteht in Freiheit. Und das ist die Freiheit, dass wir seinen Heiligen Geist in uns wirken lassen und ihn unser Verhalten bestimmen lassen. Und ich mache das so, dass ich jeden Morgen, wenn ich mich dann gewaschen und angezogen habe und bevor ich mich hinsetze und dann in der Bibel lese, dass ich mich vor Gott hinstelle und den großen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist anrufe und ihn bitte, dass sein Heiliger Geist mich für diesen Tag komplett neu erfüllt. Jede einzelne Faser meiner Persönlichkeit soll er einnehmen, mein Verhalten bestimmen, damit sein Name verherrlicht wird durch mich und damit ich ein Segen für die Menschen sein kann, mit denen er mich zusammenbringt an diesem Tag. Heute seid ihr das. Wie geht es euch? Gibt es Dinge vielleicht, die ihr nochmal durchdenken müsst, wo ihr ins Gespräch mit Jesus gehen wollt, wo ihr euch noch einmal auch ganz neu ihm auch zur Verfügung stellen wollt, wo ihr ihn bitten wollt, dass sein Heiliger Geist euch erfüllt, dann werden wir jetzt die Gelegenheit dazu haben. Wir werden nur ein, zwei Lieder in einem kurzen Lobpreis haben und während dieser Zeit könnt ihr dann das auch im Gebet vor Jesus bringen. Und ich möchte gerne auch noch mit einem Gebet abschließen. Wollt ihr aufstehen dazu? Lieber Jesus Christus, es ist so wunderbar, dass du uns frei gemacht hast. Du hast nichts weniger als dein Leben dafür gelassen. Du hast bezahlt mit deinem Blut und du hast uns reingewaschen von Schuld und Sünde. Davon sind wir frei geworden. Und wir dürfen auch jetzt in Freiheit leben, die du uns gegeben hast. Und das kann funktionieren, wenn wir deinem Heiligen Geist Raum in unserem Leben lassen. So wollen wir den Fuß von der Bremse nehmen und bitten dich, erfülle du uns jetzt neu mit deiner Kraft, Heiliger Geist. Nimm du jede einzelne Faser unserer Persönlichkeit ein. Bestimme du unser Verhalten zu deines Namens Ehre und dass wir ein Segen sind für die Menschen, mit denen du uns zusammengeführt hast. Danke, Herr, dass du da bist. Amen.